Herzlich willkommen bei Offenbar. Heute geht so ein kleiner Traum von mir in Erfüllung. Ich darf mich endlich mit dem Mann persönlich unterhalten, der mich schon sehr geprägt hat, von dem ich vieles gelesen habe und es mich sehr begeistert hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Gerhard Mayer, bei uns, bei Offenbar. Klasse, danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich habe hier Ihr Buch gelesen. Das hat mich beim Schreiben meines eigenen Buchs sehr ermutigt und sehr bestärkt. Und deswegen habe ich schon so lange darauf gewartet, bis wir uns endlich mal persönlich treffen können. Ich kenne Sie aber eigentlich schon viel länger. Ich bin ja auch Schwabe, so wie Sie.
Ja, ja.
Und von 2001 bis 2005 waren Sie Landesbischof, ja, in meiner württembergischen Landeskirche. Denken Sie noch gern an diese Zeit zurück?
Ja, insgesamt schon. Es war eine hochinteressante Zeit natürlich, für mich dadurch natürlich auch vorgegeben, dass die Verfassung, die Kirchenverfassung sagt, dass man nicht über das 68. Lebensjahr hinaus dort im Amt sein kann. Mhm. Da konnte ich mir die Zeit natürlich auch vorstellen und habe versucht, sie entsprechend auch zu nützen, habe das auch in der Synode so dargelegt. Wissen Sie, es gibt natürlich in jeder Aufgabe Belastung, es gibt in jeder Aufgabe auch Enttäuschungen. Aber ich muss sagen, es hat sich bei mir in diesen Jahren 2001 bis 2005 eigentlich eher mit einem Übergewicht positiver Erfahrungen gestaltet. Das hätte ich nicht erwartet. Ich war auf Schlimmeres eingestellt.
Sehr schön. Also viele Theologen bleiben ja oft in der Theorie stecken. Sie haben den Sprung in die Praxis gewagt, ja, und haben als Bischof gewirkt. Ich habe das selber noch als eine gute Zeit in Erinnerung. Ihre Vita davor, die habe ich mir mal angeschaut, die war ja erstmal ziemlich ich sag mal interessant. Sie haben Sie haben erstmal Rechtsgeschichte studiert, dann Kunstgeschichte und dann sind Sie erst zur Theologie gekommen. Wie kam das und was hat Sie zum Schluss bewogen, dann doch in die Theologie zu gehen?
Ja, im Blick auf die Rechtswissenschaft, da hatte ich ein gewisses Vorbild an meinem Patenonkel. Der war von der Ausbildung her Notar und wir sind in manchen Gesprächen dann natürlich auch in Dinge reingekommen, die ihn als Notar so geprägt haben. Ich dachte am Beginn des Studiums, dass ich vom Jurastudium aus eigentlich die weitesten Berufsmöglichkeiten hätte. Ich habe es auch gerne studiert. Ich habe eine relativ kurze Zeit nur Kunstgeschichte gemacht, das habe ich dann in Venedig gemacht.
Okay.
Deshalb bin ich mit Italien sehr verwachsen. Mhm. Aber das war also nur eine kurze Zeit. Und Sie fragen jetzt, warum kam es überhaupt noch einmal zu einer Drehung? Der Auslöser war eigentlich eine Verkündigungswoche bei uns, die ein Jugendwart vom damaligen evangelischen Jugendwerk Württemberg gehalten hat. Und der hatte eine sehr nüchterne, aber packende Art, das Evangelium auch zu sagen. Und bei mir ging das dann eigentlich an einem Punkt sozusagen in mein Leben über. Ich dachte, wenn der Recht hat, lebe ich falsch. Ich bin also sozusagen eher kopfmäßig da gestellt worden. Wenn der Recht hat, lebe ich falsch. Und dann haben meine Frau und ich uns am selben Abend bekehrt. Und das war dann noch der Auslöser, wenn ich schon nicht weitermache in der Laufbahn als Gerichtsreferendar. Ich hatte schon den stolzen Titel eines Gerichtsreferendars. Warum denn nicht Theologie? Da ging es dann durch viele Gespräche, das wäre jetzt viel zu umständlich, das alles zu sagen. Aber jedenfalls, ich landete tatsächlich im theologischen Studium.
Sie haben Theologie studiert und Sie haben später dann auch viele Theologiestudierende begleitet. Sie waren Rektor am Albrecht-Bengel-Haus. Was ist das für eine Institution und warum haben Sie das gemacht?
Also ich möchte noch sagen, ich bin ja vorher eine Zeit lang Pfarrer gewesen, Vikar und Pfarrer in Bayersbronn im Schwarzwald. Da hängen wir heute noch dran. Ich bin dann auch für den Bezirk 18 Jahre lang in die Synode gewählt worden. Also die Bayersbronner Zeit war eine Segenszeit und hat meine Frau, mich, die ganze Familie eigentlich, sehr geprägt. Ich bin von da aus dann wieder zurück nach Tübingen. Und der Ausgangspunkt für die Anfrage des Vereins Albrecht-Bengel-Haus war eigentlich die, ich hatte auch 2 Jahre als Assistent bei Professor Otto Michel gearbeitet. Und von daher schien es eigentlich dem Verein nützlich, jemanden zu haben, der sich da auskennt an der Uni, der schon ein Teil der Universität gewesen war und der aber zugleich auch die Erfahrungen aus dem praktischen Dienst im Pfarramt mitgebracht hat. Und wir haben dann dafür ein Jahr gehabt. Und Sie fragen jetzt, warum und was wir da eigentlich zu tun hatten. Also das Bengel-Haus ist kein Wohnhaus, ich sage es mal so vom Negativen her. Kein Wohnstift für Studierende, sondern ein Studienhaus. Das heißt, wir haben zwar auch gemeinsames Wohnen und wichtig ist uns das gemeinsame geistliche Leben, aber zugleich auch Lehrveranstaltungen. Und wir wollten uns der ganzen Herausforderung der historischen Kritik stellen und wollten zu einer biblischen Theologie kommen. Das war unser Ziel. Und das haben wir also auch im Lehrerkreis gemeinsam so getragen. Und das sind mit die schönsten Erfahrungen in meinem Leben, dass aus dem Lehrerkreis sich zum großen Teil auch Freundschaften entwickelt haben. Und wir bis heute sozusagen noch in einem Boot, auf einem Weg beieinander sind. Und das war eine gesegnete Zeit, würde ich sagen. War ja 22 Jahre dort, das war der Hauptteil meines Berufslebens. Also gemeinsames geistliches Leben. Unterrichtsveranstaltungen zur Aufarbeitung der ganzen theologischen Fragen. Das war uns wichtig. Und dann hatten wir noch ein drittes, nämlich die ganze Zeit des Studiums über im Gemeindekontakt zu bleiben. Und deshalb musste jede Konventsgruppe, jedes Semester eine bestimmte Anzahl von Gemeindebesuchen durchführen. Und da kamen wir auch in Ihre Gemeinde nach Weil und wurden dort sehr freundlich aufgenommen. Mhm. Also die Studierenden wären gern mal wieder nach Weil.
Ja, mein großer Bruder war auch im Bengel-Haus, der hat da sehr profitiert davon.
Martin.
Der Martin, genau.
Ja.
Genau. Und Sie haben sich dort mit der historisch-kritischen Methode kritisch auseinandergesetzt.
Ja.
Nicht nur im Rahmen des Bengel-Haus, sondern eben auch durch Ihre Bücher, unter anderem dieses Buch hier, Biblische Hermeneutik. Da steht einiges drin, wo ich dachte, wow, das ist Sprengstoff. Also Sie setzen sich da durchaus sehr kritisch mit gängigen theologischen Denkweisen auseinander. Ich vermute mal, das hat Ihnen nicht nur Beifall eingebracht. Da gab es sicher auch kritische Stimmen. Wie sind Sie da damit umgegangen?
Ja, ja, Sie haben schon recht. Also es gab auch sehr kritische Momente. Für mich einer der am meisten kritischen Momente, als etwa 20 damals Studierende aus dem Bengel-Haus austraten, wegen meines Buches Das Ende der historisch-kritischen Methode. Das war für mich sehr schwer, denn man geht nicht als Lehrer an ein Haus, um dann zu erleben, dass dann eine Gruppe das Haus verlässt, weil sie mit der Theologie des Leiters nicht einverstanden sein kann. Damals hat allerdings Walter Lach dann auch für mich das Wort ergriffen und sogar bei uns beim Jahresfest gesagt, er stellt sich da hinter das Buch. Also das werde ich dem Walter Lach nicht vergessen. Und ja, ich war schon darauf eingestellt, dass es Widerspruch gibt. Ich habe zwar in meiner Gemeinde ganz große Freude erlebt und auch ganze große Geschlossenheit. Also als die Synodalwahl war, da haben vielleicht von 1300 Stimmen in Bayersbronn 1100 für mich gestimmt und 200 für die übrigen Kandidaten, die dann noch da waren. Also wir waren sozusagen eine wirklich auch innerlich zusammenstehende Gemeinde gewesen. Und Widerspruch musste ich aber trotzdem natürlich auch erdulden, vor allen Dingen im Pfarrkonvent, wenn wir da in der Pfarrerschaft des Dekanats zusammenkamen. Und manche Dinge waren auch sehr hart. Einer meiner Pfarrkollegen, der im Übrigen ein prächtiger Kerl war, der sagte voller Grimm mal nach einer Wahlveranstaltung: Ihnen gebe ich keine Hand. Aber ich dachte, naja, ist das sonst ein prächtiger Kerl, und habe das dann wieder weggesteckt. Also ich denke, man muss als Christ einfach bestimmte Dinge auch wegstecken können. Und sage, im Grunde hat Gott lauter prächtige Menschen gemacht, er hat auch sein Gutes, soll er an seiner Stelle vielleicht auch Gutes tun. Man muss das einfach, denke ich, so reinnehmen und man macht die Beobachtung. Das war bei mir letztendlich das vielleicht so Ausschlaggebende. Gott segnet uns auch durch Schwierigkeiten. Ich habe sehr viel Segen Gottes durch den Widerstand bekommen.
Okay, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Gott segnet uns auch durch Widerstände. Das heißt, wir müssen manchmal auch lernen, damit umzugehen.
Ja,
auch
ja.
Wenn nicht alles nur nett und...
Nein, dass man nicht alles nur negativ einordnen. Hm. Ich kann mich jahrelang über was aufregen. Hm. Und es bringt mir aber nicht näher zu Gott, wenn ich mich aufrege. Hm.
Sie beobachten sicher bis heute, was passiert so in der christlichen Welt, in der kirchlichen Welt. Gibt es Dinge, wo Sie da sagen, das macht mir Sorge, da habe ich den Eindruck, da entwickeln sich Dinge nicht gut?
Oh ja, das ist schon auf vielen Ebenen. Also es fängt eigentlich bei uns in der kleinen Ebene an. Mir tut es so weh, dass wir jetzt als evangelische Landeskirche eine Pfarrstelle nach der anderen auflösen. Bei den Katholiken ist es ja viel schlimmer. Ne? Die haben ja so ganze Bistümer für einen einzigen übrig gebliebenen Priester. Aber auch bei uns, diese Fusionen von Gemeinden, halte ich nicht für das beste Mittel. Ich leide darunter, dass wir rausgehen. Ich merke das auch bei den Vorträgen, die ich in den Gemeinden noch halte. Und wenn sie mir dann sagen, im Kirchengemeinderat, sie können gar nicht mehr mit einem Pfarrer verhandeln bei uns. Wir haben keinen mehr. Wir sind zusammengelegt worden mit einer anderen Pfarrei. Inzwischen haben in manchen Dörfern die Muslime die Mehrheit. Man muss sich das klar machen, was da passiert an der Basis, während wir sozusagen mehr in dem oberen Gebäude, in dem oberen Stockwerk tätig sind. Das ist das eine, was mir ganz arge Sorge macht. Das andere, was mir Sorge macht, dass wir auch in unserer Pfarrerschaft immer weniger, sagen wir mal, von einem gewissen konservativen Zuschnitt haben. Wir haben so eine weitreichende Mitte, für die eigentlich alles akzeptabel ist. Sie machen alles und ich weiß gar nicht, wo sie hinwollen im Ziel. Und das hängt letzten Endes doch mit unserem Thema von heute Morgen zusammen, dass einfach die historische Kritik das Vertrauen in die Bibel untergraben hat.
Und dann auch zu einer gewissen Profillosigkeit führt.
Die Profillosigkeit. Mhm. Auch wie die evangelischen Kirchen im Großmaßstab, ihr habt das ja in Brüssel erlebt, es gibt ja ein Haus Baden-Württemberg in Brüssel, sehr gut eingerichtet ist von der Landeskirche. Aber ich habe das erlebt, wie die Evangelischen eigentlich heute in der europäischen Politik nicht mehr wert sind wie früher irgendwie ein Verein. Mhm. Wir werden als eine Art Verein betrachtet.
So, jetzt haben Sie aber auch sicher irgendwo etwas, wo Sie sagen, das macht mir Hoffnung. Oder da hoffe ich zumindest, dass es hier neue positive Entwicklungen gibt. Oder ich kann auch anders fragen, was würden Sie empfehlen, was sollten wir tun, damit wir hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können?
Naja, wir brauchen zunächst einmal die Elia-Geschichte aus dem Alten Testament. Ich habe mir lassen 7000 übrig bleiben, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Man darf das nicht vergessen. Wir haben bei uns auch in unserer württembergischen Kirche noch viele, viele, oft sehr stille, aber entschiedene Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Das ist nach wie vor ein ganz großer Schatz. Und wir brauchen also den Elia-Blick. Das macht uns Hoffnung. Und das andere, was mir auch Hoffnung macht, die Erweckungen, die wir im Lauf der Geschichte hatten, die sind nie auf dem Gipfel oben der Berge entstanden, sondern alle in den Tiefen. Das heißt für mich, wenn es irgendwo runtergeht, bei der kirchlichen oder vielleicht sogar bei der konfessionellen Lage, wenn uns Gott in die Tiefe hinunterlässt, dann haben wir da auch die Hoffnung, dass da in der Tiefe eine Erweckung entsteht. Mhm. Und die brauchen wir dringend.
Wir brauchen dringend Erweckung.
Ja, ich bete drum und ich hoffe drauf.
Danke. Letzte Frage. Sie sagen, da gibt es entschiedene Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, auch heute, das ist auch meine Beobachtung. Was würden Sie den Nachfolgern Jesu ganz persönlich auf den Weg geben? Sie sind jetzt so lange mit Jesus unterwegs, haben so viel mit Jesus unterwegs. Gibt es sowas, wo ich sage, das ist mir ganz zentral wichtig, das würde ich gern jedem, der auf diesem Weg ist, weitergeben wollen?
Ja, das ist sicher jetzt ein bisschen persönlicher gefärbt noch, was ich da sage, was ich mit auf den Weg geben würde. Also das Erste, was wichtig bleibt, bleib mit Jesus verbunden. Das ist A und O. Wenn diese Verbindung leiden würde, ja, oder kränklich würde, das wäre ganz schlecht. Bleib mit Jesus verbunden, das lohnt sich unter allen Umständen, egal wie er führt. Das Zweite, vergiss nicht, ich glaube, es ist 2. Timotheus 1,7. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft und der Liebe. Und das Dritte ist so schwer zum Übersetzen. Ein Geist der Kraft, der Liebe, es heißt dann eigentlich der Besonnenheit. Wir brauchen aber Besonnenheit. Die alten Brüder, die haben mir immer sehr imponiert, die haben oft wenig gesprochen, aber na, wenn sie was gesagt haben, dann haben sie meistens mit einem Satz das Ding getroffen. Auch übrigens in Weil habe ich so Brüder getroffen. Die mit einem Satz die Besonnenheit, dass man sich die Klarheit der Sicht durch nichts verneibeln lässt. Man muss aufpassen, man muss einerseits kämpfen, aber man darf andererseits kein aufgeregter Christ werden. Wir brauchen diese Besonnenheit als eine Kraft des Durchhaltens.
Wow, vielen Dank. Da muss ich jetzt noch länger drüber nachdenken. So auch den Zuschauern von Offenbar, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sind umso mehr gespannt auf Ihre Vorträge.
Vielen Dank. Vielen Dank.